Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ist ja doch ganz muckelig und schön hier, oder? Also draußen herrscht die sogenannte Dunkelflaute. Habt ihr das Wort auch kennengelernt? Dunkelflaute, der Ertrag der gesamten regenerativen Energien bricht zusammen. Dunkelflaute, ein neues Neuschöpfung, ein Neologismus aus Dunkelheit und Windflaute. Also die dumme Situation, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht. Das führt natürlich zum Einbruch der gesamten regenerativen Energien. Und ehrlich gesagt, ich mache auch mit. Also ich bin auch das eine oder andere Mal zusammengebrochen, also eingebrochen von meinem Lebensgefühl her, dunkel. Gerade in dem Moment, in dem die Adventszeit beginnt, wird es so trübe, dass ich manchmal rumlaufe und sage, oh, ich hätte so gern mal Licht. Früher habe ich über solche Menschen gelacht, da dachte ich immer, diese Wetterschwächlinge, ne, die irgendwie auf Wetter gucken, was soll denn das? Aber mittlerweile fasst mich das an. Ich freue mich jetzt schon so auf Frühling, auf Licht, auf Pflanzen. Ich habe so eine unbändige Lust auf Knospen und frische, kleine, grüne Blätter. Das ist vollkommen putzig. Ich kenne mich selbst nicht wieder. Diese Zeit der Dunkelheit, die hat sogar medizinischen Namen. Man spricht vom Seasonal Affective Disorder, SAD, oder auf Deutsch, Winterblues. Also der Winter... Auf Winterblues. Ja, Winterblues ist nicht schön, aber geht vorbei. Und trösten kann uns vielleicht folgender Gedanke, vielleicht ein bisschen, dass wenn es jetzt richtig schlimm wird am 21.12., richtig, also kürzer geht es da ja nicht mit dem Licht, von dort ab werden die Tage jede Woche, aber leider nur jede Woche, um circa 10 bis 11 Minuten länger. Dann wird es vielleicht besser. Vielleicht ist dieser Monat ja auch gar nicht trauriger als sonst, als andere. Vielleicht nehmen wir nur die Ablenkung weniger wahr. Menschen kriechen zurück, auch zu sich selbst zurück und nehmen im abnehmenden Licht draußen auch ihre eigene Trübigkeit, ihre Lichtlosigkeit anders wahr. Ich bin traurig und ich weiß gar nicht wieso. Ist doch alles wie immer. Ja, vielleicht ist das ja das Problem. Das alles ist wie immer. Ich fürchte mich, habe gar keinen Mut mehr. Und manchmal kommen dann so Worte aus dem eigenen Herzen, boah, ich weiß gar nicht, wie das weitergeht. Und warum sollte das alles so weitergehen? Ich wohne im finstern Lande. Irgendwie, oh, ich wandle im Finstern. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Der Text, den Melanie eben vorgelesen hat, der ist so richtig vertraut, oder? Ist er zu vertraut? Martin Luther hat gesagt, die Heilige Schrift ist ein Kräutlein. Je mehr du es reibst, desto mehr duftet es. Deswegen habe ich überhaupt gar kein Problem, wieder und wieder an diesen prophetischen Texten zu reiben. Und das Schöne ist, nächsten Sonntag kommt ja der Gastprediger, der Prediger aus Unna, und der wird über das Ende dieses Textes auch predigen. Das macht überhaupt nichts. Frank ist, glaube ich, dann zur Predigt in Unna und ich bin zur Predigt in Bergkamen, also ein wildes Durcheinander. Wir wollen mal schauen. Lasst uns doch miteinander die Bibel reiben und begeben uns dazu auf eine Zeitreise, circa 2700 Jahre zurück in die Vergangenheit, und dann springen wir so ein bisschen nach vorne. Ich unterrichte ja Studierende und ich weiß relativ genau, wie denen es geht, wenn die den Text das erste Mal hören. Die verstehen aus diesem Text so gut wie gar nichts. Da passieren Dinge, es sind Worte, die irgendwie etwas transportieren, aber der Inhalt bleibt ihnen schwierig. Das aber, was hängen bleibt, ist, irgendwas Gutes passiert. Etwas, worüber man sich freuen kann, wo man, wenn man es verstünde, dann auch jubeln könnte. Um was geht es denn eigentlich? Manche Menschen sind überrascht, wenn sie feststellen, ihr zählt wahrscheinlich nicht dazu, dass die Bibel nicht einfach nur wild zusammengestückelte, wirr aneinandergefügte Worte abstruser religiöser Fantasten sind. Dass sie das nicht ist, sondern dass diese Worte absichtsvoll gestaltet sind, dass sie in der Regel in einer historischen, konkreten Situation entstanden sind, mit einem historischen Anlass und auch mit einem Adressaten versehen, dass diese Worte in der damaligen Zeit ihre verständliche Bedeutung hatten und dass, wenn wir Dinge nicht verstehen, es meist daran liegt, dass wir die Umstände auch nicht gut erklären können oder nicht mehr kennen. Die Situation des Volkes war zu der Zeit, ich mache das ganz kurz, im 8. Jahrhundert vor Christus, es kommt zu einer Spaltung Israels, die auch für die gesamte weitere prophetische Geschichte wichtig ist, das Nordreich Israel und das Südreich genannt Juda, nach dem größten der damaligen Stämme. Und das Nordreich Israel, das hat eine ausgesprochen unglückliche Politik, Großmacht, Mini-Großmachtpolitik geführt und es wird 722 erobert durch die Assyrer. Das Südreich Juda verfährt ein bisschen pfiffiger, die haben noch 150 Jahre circa Galgenfrist, dann kommen die Babylonier und erobern auch das Südreich und führen das Volk in die sogenannte babylonische Gefangenschaft. Und jetzt, in dieser Situation, das Volk oder die intellektuelle Oberschicht ist exiliert, ist ins Exil geführt. Dort beginnen diese Worte ihre Kraft zu entfalten. Der Trost Gottes für ein unterdrücktes Volk, für Menschen, die jetzt Leid erfahren haben, nicht mehr weiter wissen und unendlich traurig sind. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Es soll irgendwas Gutes geschehen, etwas Gutes, Großes und wahrhaftig Helles. Die Lage ist finster, ohne Licht, ohne Erkenntnis, aber es wird sich bessern. So gewiss wird es gut werden, dass der Prophet, und dazu ist das Hebräische auch sehr geeignet, irgendwie schon die Situation als vollendet ansieht. Er ist so gewiss, dass er spricht, denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Es wird jemand verheißen, ein Kind. Und aus prophetischer Sicht, der Prophet schwebt irgendwie so zwischen den Zeiten, ist das schon Gegenwart und es ist vollendet und er freut sich schon drüber. Es soll ein Sohn geboren werden, der König sein soll, ein wunderbarer, weiser, tapferer Friedenskönig. Und seine Herrschaft soll nicht lange dauern. Und lange ist ja in menschlichen Maßstäben 50 Jahre, Syrien 54 Jahre, sondern ewig. Es soll ewig dauern. Und ich weiß nicht, fällt euch das auf? Der Trost, den Gott hier dem Volk durch Jesaja spendet, der ist für meinen Geschmack ein bisschen groß geraten. Wir haben da ein kleines Volk im Orient, das ganz Israel ist so groß wie Hessen. Halb Israel ist halb so groß wie Hessen. Da ist ein Miniland und da kommt plötzlich ein Trost von einem Gott, Held, Ewigvater, Friedefürst, eine ewige Herrschaft. Also irgendwie ist der Trost größer als die historische Situation. Ich stelle mir das manchmal vor, der Trost wird so groß, dass er übermäßig ist. Der Trost, der hier durch Gott gespendet wird, sprengt die Grenzen der damaligen Situation. Eigentlich kann die Geschichte gar nicht die Größe des Trostes fassen, so als ob man sich aufbläht, es wird immer größer. Es ist ein konkretes Königskind gemeint, aber die Worte sind zu groß für eine Erfüllung durch irgendeinen antiken kleinen Stadtkönig des Nahen Ostens im heutigen Israel. Ja, die Situation wurde besser. Es war wirklich eine Zeit lang besser, aber die Geschichte konnte die Höhe dieser Verheißung nie erreichen. Die Geschichte konnte die Höhe dieser Verheißung niemals erreichen. Ein irdischer Friedenskönig ist danach nicht aufgetaucht. Die Verheißung greift über die Situation hinaus, weist über sich hinaus. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Licht, scheint es hell. Wir haben es eben schon gehört, das Bild vom Licht ist universal verständlich. Ich glaube, in allen menschlichen Kulturen kann man damit was anfangen. Menschen sehen sich nach dem Licht, ohne Licht kein Leben. Licht vertreibt die Angst. In manchen Kulturen Licht vertreibt die Dämonen der Nacht. Diese Worte wirken auf jeden Menschen, sprechen eine tiefe Sehnsucht an nach Licht, Wärme und Heil. Auch wenn natürlich sofort klar ist, dass mit Licht hier in diesem Kontext nicht einfach nur Sonnenstrahlung gemeint ist, sondern, wie wir gesehen haben und sehen werden, eine Person. Wenn man das einmal entdeckt hat, sieht man das beim Bibellesen an vielen Stellen, dass das Licht eine Person ist. In Jesaja 42 spricht Gott zu seinem erwählten Knecht, zu dem, Muslime würden sagen, Abdallah, also zu dem Evid Adonai, zu dem Knecht Gottes. Gott spricht zu ihm: Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand. Ich habe dich geschaffen und bestimmt zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden. Der Knecht Gottes, der Verheißene, der kommen wird, der Sohn, das Kind, soll Licht der Heiden sein. Licht nicht, damit sie länger im Bett lesen können abends. Das ist nicht, darum geht es nicht. Sondern Licht hat hier immer zu tun mit Erkenntnis. Und zwar mit Gottes Erkenntnis. Die Heiden, nicht Juden, also höchstwahrscheinlich du und ich, sollen erkennen, dass ein Gott existiert und wer Gott ist. Licht heißt Gottes Erkenntnis. Licht sein heißt zeigen, wer Gott ist, damit Menschen in Bindung an ihn Leben finden. Gott verspricht also die Geburt seines größten Geschenkes und er kündigt das an. Das große Licht des Lebens, den Wunderrat, den Gottheld, den Ewigvater, den Friedefürsten. Das sind alles Wortschöpfungen von Luther. Die hat Luther sich überlegt. Der hat da gesessen, wie kann ich das ausdrücken? Und dass das auch Sound hat und Beat hat, das ist wunderschön. Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Es kommt jemand, der Gott zeigen wird. Wir gehen einen Schritt weiter, 700 Jahre weiter in die Zukunft. Wir sind um die Zeitenwende in Jerusalem, befinden uns am Tempel in Jerusalem. Seid ihr innerlich mitgekommen oder war das zu schnell? Ja, wir sind jetzt in Jerusalem und wir schauen, da ist ein alter Mann und der heißt Simeon. Und der ist so glücklich, der strahlt, Bart, alt, Haare oder nicht, also wenn oben keine, dann unten. Also er freut sich und er hat ein kleines Kindlein, ein Baby in den Händen. Die Eltern heißen Maria und Josef und die sind kurz nach der Geburt in den Tempel gekommen, quasi zur Kindersegnung, so wie wir es hier in den Gemeinden machen. Und der alte Simeon hat jetzt dieses warme, weiche Würstchen, ne, dieses Kindchen im Arm und er betet. Er sagt jetzt: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben dein Heiland gesehen. Das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern. Ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Er sagt: Ach, jetzt kann ich wirklich in Frieden Abschied nehmen. Ich habe das gesehen, was du versprochen hast. Der Heiland ist da. Das Licht der Heiden. Das Licht zur Erleuchtung der Heiden ist da. Das Licht zur Erleuchtung der Heiden, die Gotteserkenntnis in Person ist da, in einer Person. Für mich und für dich offenbart sich Gott als Person. Letzte Station, 3 Jahrzehnte weiter. Das jüdische Volk feiert, auch heute noch, zur Erinnerung an die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten, das Laubhüttenfest Sukkot. Und dort werden Laubhütten gebaut und dann zu der Zeit konnte man dann noch wallfahrten zum Abschluss dieses Festes nach Jerusalem. Und dort kamen alle Menschen, die es sich leisten konnten und einrichten konnten, kamen dann zusammen. Die Pilger nach Jerusalem und am ersten Abend der Zeremonie in Jerusalem, nachdem die Sonne untergegangen war, bitte das nächste Bild noch nicht zeigen. Ja, ich wollte... Das ist der Nachteil an dieser Zwang zur Illustration. Ne? Das ist ja auch schlimm. Eigentlich ist meine Aufgabe ja, euch Bilder am Kopf zu machen, ne? Und ich, also deswegen, stellt euch das doch mal vor. Dort ist der Tempel und es ist dunkel. Und jetzt kommen Menschen dahin. Und im Vorhof der Frauen werden Leuchter aufgestellt. Schöne Kerze, ja? Aber die Leuchter waren 25 Meter hoch. Sie hatten große Schalen, die fassten ca. 65 Liter reines Olivenöl. Die Dochte für diese Leuchter, die wurden aus den abgetragenen Priesterkleidern hergestellt. So steht es im Talmud. Im Talmud lesen wir dann auch, es gab keinen Hof in Jerusalem, der nicht hell wurde vom Licht. Diese Leuchter waren höher als die Umfassungsmauern des Tempels. Könnt ihr euch das vorstellen? Ihr kommt in einer antiken Umgebung, wo wirklich es nachts dunkel ist. Nicht wie jetzt Licht verschmutzt ohne Ende, wo alle ausrasten mit LED-Lampen auch in der Nacht, sondern es ist wirklich dunkel und ihr kommt nach Jerusalem. Ihr nähert euch Jerusalem und plötzlich seht ihr dieses Licht. Ja? Das ist nur eine Illustration, aber so müssen wir uns das vorstellen. Das ist eine Art ruhiges, frohmachendes Feuerwerk, Erleuchtung, Illumination. Die Dunkelheit muss weichen. Gott ist da, von seinem Tempel erscheint das Licht, es fließt, es ergießt sich in die Gassen. Wunderschön, stellt euch das mal vor. Und hier, am Abend dieses Festes, im Schein der Leuchter, die an die Gegenwart Gottes in der Wüste erinnert, an die Feuersäule, erhebt Jesus aus Galiläa, den wir Christus nennen und als Jesus, unseren Jesus lieben, der erhebt seine Stimme und spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich bin das Licht der Welt. Auf dem Hintergrund von Jesaja 9 spricht Jesus sein Lichtwort. Unter dem Eindruck der Leuchter im Tempel: Jesus ist der Licht der Welt. Jesus ist der Licht der Welt. Meine Frau fragte mich, meinst du das so, wie du es sagst? Jesus ist, ja, der Licht der Welt. Das wahre Licht ist kein S, sondern es ist Person, unser Jesus. Jesus kommt, um uns zu erleuchten. Das ist nicht nur im Deutschen doppeldeutig. Jesus macht Lebensumstände hell und gesund. Oder dadurch, dass er Erkenntnis mitbringt, schafft er Erkenntnis Gottes. Durch Jesus erkennen wir, wer Gott für uns ist. Er ist das Licht für die Welt, für dich und mich. Jesus ist Weg, Wahrheit, Leben. Er ist die Tür zu Gott, alles Bilder für die Beziehung zu Gott. Er offenbart die Gegenwart Gottes, die Liebe Gottes, Licht Gottes für dich und mich. An Jesus erkennen wir, wer und wie Gott ist. Philippus fragt: Zeige uns den Vater. Und Jesus sagt: Du fragst, so lange kennst du mich und stellst noch diese Frage? Wer Jesus sieht, sieht den Vater. Jesus ist Licht für uns, indem er uns zeigt, wie Gott ist, wie Gott über uns denkt, wer Gott für uns ist. Deswegen lesen wir die Gleichnisse vom Reich Gottes. Daher rührt uns das Gleichnis vom verlorenen Sohn immer wieder an. Jesus leuchtet uns die Vaterliebe Gottes ins Herz, macht uns Gott groß und lieb. Und wir brauchen das fast jeden Sonntag aufs Neue, sogar in der Woche, dass uns jemand versichert, dass uns jemand Dinge erzählt, die wir schon immer wieder gehört haben, nämlich dass Gott uns liebt und dass er uns vergibt. Wir brauchen das immer wieder, das kann man nicht oft genug hören. Als Kind, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich hatte große Angst im Dunkeln. Immer. Also das war das Schlimmste für mich, im Dunkeln sein. Zum Teil ist es immer noch so. Ich schlafe lieber mit ein bisschen Licht. Und die Tür von unserem Kinderzimmer, die ging auf einen kleinen Flur und in dem hing eine kleine Lampe. So eine kleine Lampe eben. Vielleicht sowas. Und ich hatte die größte Sorge, dass mein Vater oder meine Mutter Gute Nacht sagen, Tür zumachen und rausgehen. Weil dann dachte ich, dann kommt die Dunkelheit. Dann bin ich mit mir alleine. Dann tauchen all die Dinge auf, die ich gar nicht ab kann. Und deswegen hatte ich jeden Abend ein Ritual, mindestens in meiner Erinnerung. Und ich habe jeden Abend meinen Vater gefragt, Papa, lässt du bitte die Lampe auf dem Flur brennen? Und mein Vater hat jeden Abend gesagt, ja, ich lasse die Lampe auf dem Flur brennen. Das war unser Ritual. Das war das Ritual, um die, in Anführungszeichen jetzt, die Dämonen der Nacht zu bannen, sie zu verscheuchen. Ich weiß nicht, ist das schräg? Kannst du das nachvollziehen? Und kannst du ein bisschen nachvollziehen, wie getröstet mein Leben geworden ist, seit Jesus, der Licht der Welt, in mein Leben gekommen ist? Kannst du das ein bisschen nachvollziehen, wie sehr ich mich geborgen fühle, seitdem ich weiß, dass Jesus, der Licht der Welt, zu mir gekommen ist und mich nie wieder alleine lassen wird? Jesus sagt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wie gerne wäre ich Jesus eher nachgefolgt? Ich bin erst mit 22 Jahren Christ geworden. Wie gerne wäre ich Jesus eher nachgefolgt? Wie sehr hätte ich meinen Eltern gegönnt, dass sie sich Jesus anvertraut hätten? Wie viel wäre anders gewesen? Wenn es dunkel ist, können wir nichts erkennen. Haben wir vorhin schon gehört. Wir stoßen uns den Kopf, Schienbein. In der Dunkelheit gibt es keine Erkenntnis, weder wahre Erkenntnis des Du noch der Dinge, weder Gottes Erkenntnis noch Selbsterkenntnis. Im Licht von Jesus, in der Nähe Jesu, darf ich endlich erkennen lernen. Ich darf endlich Du erkennen. Ich habe eine Freiheit, andere Menschen mal wahrzunehmen, ohne sie gleich zu verwursten für eigene Zwecke und Bedürfnisse. Ich darf Dinge richtig einschätzen lernen. Ich mache viele Fehler. Ich darf lernen. Im Lichte Jesu darf ich Gott erkennen. Wer ihn sieht, sieht den allmächtigen Vater. Und in seinem Licht darf ich mich auch endlich mal selbst erkennen. Mich so erkennen, wie ich bin und wie ich gemeint bin. Im Lichte Jesu dürfen wir versöhnt werden mit uns, auch mit unserer Geschichte, mit dem, was schiefgelaufen ist, was auch nicht wieder einfach so hinzubiegen ist. Im Licht von Jesus darf ich heil werden. In der Welt, auch in unserem Leben, gibt es unfassbare Dunkelheiten, ja. Die aber ertragen werden können im Licht des Gottessohns. Auch in die größte Finsternis begleitet dich Christus als Licht, das Orientierung gibt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Möchtest du das auch? Ich habe keine Hemmung, dich jetzt zu fragen. Möchtest du das auch, getröstet durchs Leben gehen? Möchtest du kennenlernen, wer Gott ist? Möchtest du lebendig sein, in jeder Hinsicht, in jeder Dimension, für Zeit und Ewigkeit? Möchtest du das? Das wird dadurch nicht kommen, dass du hier bist. Ich freue mich tierisch, dass du hier bist. Es ist so schön, dass du hier bist. Aber wenn sich nicht was ändert, dann, wenn du keinen Zugang zu Jesus findest, dann nützt das Sitzen auch nichts. So schön das ist, dass du hier bist. Möchtest du, dass dein himmlischer Vater das Licht für dich brennen lässt, damit du im Dunkeln nicht allein bleibst? Dann vertrau dich Jesus an. Gib dich ihm die Hände. Kehr um. Und lass zu, dass du schon immer, vor Anbeginn der Welt, auf unendliche Weise geliebt bist und immer warst und bejaht und gewollt. Wie geht das praktisch? Sag Jesus einfach, dass du ihn brauchst. Das war für mich damals das Allerschwierigste, zu sagen, dass ich etwas und jemand und vor allem Jesus brauche. Sag ihm, dass du ihn brauchst. Danke ihm, dass er für dich am Kreuz in die Dunkelheit gegangen ist. Er ist in die Dunkelheit gegangen. Er hat deine Dunkelheit zu seiner gemacht. Das ist wichtig, vergiss das nicht. und lade ihn ein, jetzt dein Licht zu sein. Lade ihn ein, dein Licht zu sein, dem du in guten wie in schlechten Tagen folgen willst. Er wird dich begleiten. Und dann gibt es nur noch eine Aufgabe. Lebe. Lebe. Lass es krachen. Ja? Freu dich des Lebens und iss und trink und lebe anderen Menschen vor. Wer sich Jesus anvertraut und ihm gehorsam wird, von dem und wer sich das Leben verwandeln lässt, der wird innerlich so von ihm entzündet, hat so sehr Licht des Lebens, dass er anfängt zu glühen, zu strahlen. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Huh? Ich dachte, du, nee, jetzt sagt Jesus, ihr seid in Bindung an mich das Licht der Welt. Deine Umgebung, deine Freunde, Familie, Kollegen, Nachbarn, alle sollen es und werden es unweigerlich merken. Hier ist Licht, die Dunkelheit ist überwunden. Licht der Welt heißt Licht für die Welt. An eurem Leben wird die Welt erkennen, dass Gott sie liebt. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Durch deinen Dienst und durch euren Dienst als Gemeinde sind Menschen schon heil geworden, froher und glücklicher geworden. Licht für die Welt, Gemeinde Münster. Macht weiter damit. Macht einfach weiter damit. Mich hat mal eine ältere Schwester gefragt nach einem Gottesdienst. Jetzt muss ich auch noch leuchten. Jetzt muss ich auch noch leuchten. Ich fand das so süß. Ich hätte es am liebsten so, ne, das darf ich nicht. Ne? Ich fand, jetzt muss ich auch noch leuchten. Und mir fiel nichts anderes ein, als zu sagen, du musst doch gar nicht leuchten. Du wirst leuchten. Und auf putzige Art und Weise, durch Gottes Geist, hat ihr das geholfen. Der hilflose Satz, du musst doch gar nicht leuchten, du wirst leuchten. Und so werdet ihr leuchten. Lasst euch zum Licht für die Welt machen. Wir kommen zum Schluss. Wir haben jetzt Kerzen angezündet. In der Adventszeit zünden wir Kerzen an. Lichter in allen Variationen. Große, kleine, dicke, dünne, Stearin, Wachs, elektrisch, LED, was auch immer. Bitte denkt doch dran, in der christlichen Tradition erinnert jede Kerze an Christus, das Licht. Wenn es irgendwie geht, möchte ich euch mit diesem Gedanken infizieren. Immer wenn ihr eine Kerze anzündet, ist das eigentlich ein liturgischer Akt, nämlich ihr erinnert an Christus, den Licht der Welt. Amen.